Die meisten wissen gar nicht, ja, wann soll ich denn jetzt was essen? Wann soll ich denn was trinken? Das Witzige ist, dass wenn man sich dann auch so Studien und so anschaut von wirklich Hobbyläufern, die meisten kommen schwerer ins Ziel, als sie gestartet sind. Was heißt das? Die trinken einfach zu viel. Die verpflegen sich zu viel. Also manchmal ist auch gar nicht das Fehlen der Verpflegung das Problem, sondern einfach das ständige Verpflegen.
Wenn ihr regelmäßig laufen geht, habt ihr euch sicherlich schon über kurz oder lang mit eurer Verdauung beschäftigen müssen. Egal ob klassischer LäuferInnen-Durchfall oder sogar Erbrechen im Wettkampf, die meisten von uns hatten schon die ein oder andere Situation in diese Richtung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir deshalb mit Dr. Christina Steinbach über unseren Magen-Darm-Trakt und darüber, wie wir ihn trainieren können, damit es beim Longrun oder Wettkampf keine bösen Überraschungen mehr gibt. Christina ist seit 2006 Ernährungswissenschaftlerin mit Leib und Seele und unter den LeistungssportlerInnen, die sie coacht, sind auch OlympioniKinnen. Das heißt, sie kennt sich mit Sporternährung bestens aus und hat jede Menge Tipps für uns parat. Wir sprechen unter anderem über die Verträglichkeit von Gels, über den Einsatz von Koffein, um den Stuhlgang zu kontrollieren und die besten Lebensmittel für vor dem Wettkampf. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und jetzt heißt es, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi Christina, willkommen im Podcast. Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Elliot, für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig und ich freue mich natürlich auf das Thema heute.
Oh ja, wir haben ein besonderes Thema heute. Aber vorerst, wie geht's dir? Erstmal ein bisschen checken, wie die Lage bei dir ist.
Sehr gut. Viel zu tun, aber das freut einen ja auch immer. Und vor ein paar Wochen, passend zum Thema, selbst mit Magen-Darm flach gelegen. Also ich kann jetzt wahrscheinlich sogar aus eigener Erfahrung zumindest über den Darmaufbau vielleicht noch
mal
sprechen.
Okay, ja, freut mich, dass es dir auf jeden Fall wieder gut geht. Ich hatte schon lange keinen Magen-Darm mehr, bin ich auch ganz froh drüber. Aber es gibt ja trotzdem noch unendlich viele andere Probleme, die man da in die Richtung haben kann. Deswegen, du hast uns ja ein Thema mitgebracht, das vielen peinlich ist, würde ich sagen. Mhm. Aber gerade wir LäuferInnen sind ja eigentlich quasi dazu gezwungen, uns damit zu befassen. Besonders wenn es ums richtige Timing geht, finde ich persönlich. Mhm. Hatten jetzt schon angeteasert, Verdauung, Darmgesundheit ist unser Thema. Vorab vielleicht mal die Frage, wie kam es, dass du dich darauf spezialisiert hast, auf dieses peinliche Thema, nenne ich es jetzt mal?
Ja, ich also als Ernährungsberater oder Ernährungswissenschaftler ist das einem ja gar nicht so peinlich, weil das ist ja im Prinzip so dieses grundlegende Ablaufen von Essen und Verwerten von Nährstoffen. Ne? Wenn man das jetzt wirklich so rein chemisch sieht, ist das ja alles gar nicht so dramatisch. Wir haben ja nur immer so diesen Toilettengang, ne? Ja. Und alles, was oben und unten rauskommt, ist halt immer alles ein bisschen eklig und riecht und ist komisch. Und deshalb wird das Thema, glaube ich, so ein bisschen vielleicht zu einem Tabuthema. Und ich glaube, dieses erste Enten-Tabuisieren, das fand ja so mit diesem Darm mit Charme statt. Ich glaube, Julia Endress oder Enders, ich weiß es nicht mehr, 100%. So den ersten Schwung wirklich auch gemacht, zu sagen, ey Leute, beschäftigt euch mal damit, das ist eigentlich ganz spannend. Und das hat ich auch schon immer so empfunden. Ich fand das im Studium schon mega spannend. Einfach alles, wie das passiert und wo Nährstoffe aufgenommen werden, warum das so ist und wie das alles so miteinander agiert, auch mit dem Hirn und jetzt natürlich nochmal im Spezielleren auch mit der Muskulatur, wie die einzelnen Organe da auch so zusammenhängen. Und ja, dann hat sich das tatsächlich über die Jahre so entwickelt. Meine Leidenschaft ist ja wirklich so die Sporternährung an sich und dieser Schwerpunkt mit der Darmgesundheit, den habe ich eigentlich aus Erfahrung mitbekommen. Weil einfach so viele Athleten, Athletinnen da Probleme haben, auch oftmals gar nicht wissen, dass die Probleme, die sie haben, Probleme sind. Viele denken ja auch, jo, das gehört halt dazu, das ist normal, das kennt man von XY und man sieht ja auch bei irgendwelchen Großveranstaltungen, ich sag's mal ganz plump, immer mal einen irgendwo in den Busch kotzen. Das stimmt. Ne? Also, wenn man es so sehen, und dann ist vielen gar nicht so richtig bewusst, dass man da vielleicht auch wirklich nochmal was machen kann. Also gerade mit dem Essen, mit dem Timing, mit dem dran gewöhnen des Magen-Darm-Traktes an bestimmte Anforderungen. Und das hat sich aus der Erfahrung gezeigt, dass je mehr Athleten, Athletinnen da auch einen Fokus drauf setzen, wirklich ja so dieser Bereich Leistung, aber auch das Wohlbefinden im Training oder im Wettkampf natürlich gesteigert werden kann. Und ja, deshalb ist das wirklich so zu meinem ja absoluten Lieblingsthema geworden. Das kann ich anders sagen.
Ja, ich merke schon, du kennst dich super gut damit aus, umso besser, dass wir dich heute hier haben. Dann fangen wir doch gleich mal ganz grundlegend vielleicht an, damit wir dann auch im späteren Verlauf verstehen, warum es vielleicht zu manchen Problemen kommt. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was genau bei der Verdauung im Körper passiert.
Also grundsätzlich können wir ja einfach mal sagen, der Magen-Darm-Trakt ist unser Hort dafür, gerade als Sportler, Sportlerin, uns wirklich Energie zu geben, ja, also die entsprechenden Prozesse in Gang zu setzen, dass die Muskulatur funktioniert. Dafür muss natürlich oben das Richtige rein, damit es dann auch im Magen-Darm-Trakt entsprechend aufgenommen werden kann. Was passiert? Es wird im Magen-Darm-Trakt alles, was wir essen, auseinandergespaltet bis in die kleinsten Bestandteile. Es wird über die Schleimhäute aufgenommen. Es geht dann wirklich in unser Blut über. Es wird an die Orte gebracht, wo es dann hin muss. Also so ganz typisches Beispiel ist ja wirklich der Zucker, ja, den wir als Sportler ja immer brauchen und gerne schnell verfügbar dann auch mal haben. Und der wird dann schon direkt im Darm als kleinster Baustein über das Blut aufgenommen, wird dann über Transportsysteme zu dem Muskel transportiert, der ihn gerade braucht, und dort dann eben weiterverwertet, um wirklich ATP am Ende zu produzieren, um diese Energie dann auch im Muskel bereitzustellen. Und natürlich ist das so dieser Hauptprozess, den wir brauchen, den wir benötigen, um überhaupt Sport zu machen. Und dann gibt es natürlich da ganz, ganz viele Beiprozesse. Denn um das richtig hinzukriegen, muss zum Beispiel ja auch die Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt gesund sein. Mhm. Und jeder kennt das vielleicht auch noch so ein bisschen, oder nicht jeder, ich hoffe nicht jeder. Das war jetzt ein bisschen blöd gesagt, ich hoffe nicht jeder kennt das. Aber vielleicht hatte ja der ein oder andere immer schon mal so Sodbrennen oder so ein bisschen saures Aufstoßen, ne, von was auch immer, ne? Es gibt da ja so ein paar Klassiker, wo man das vielleicht auch aus Jugendzeiten kennt. Und dann merkt man schon, okay, immer wenn da vielleicht so eine Säure wiederkommt, dann tut das weh. Ja, da passiert natürlich immer gleich so ein Angriff auf die Schleimhäute. Wenn man jetzt schlimmer weiterdenkt, so Magenschleimhautentzündungen sind wirklich akute, schmerzhafte Dinge. Aber auch wenn Entzündungen im Darm passieren, ja, das ist wirklich was plötzlich in unser Leben dann tritt und wo wir plötzlich unsere Verdauung merken. Weil normalerweise ist es ja so ganz toll, wenn wir jetzt unser Brot oder unseren Porridge morgens irgendwie essen. Wir merken ja nichts von unserer Verdauung im Regelfall, ja. Also wir spüren ja nicht, wo die Haferflocken, in welcher Windung die gerade da so durch den Darm rutschen. Und wenn wir es dann aber spüren, dann registriert der Kopf das sehr, sehr stark direkt und dann merken wir schon direkt, oh, da ist irgendwas faul. Und das liegt vor allen Dingen auch mit an der gesunden Schleimhaut. Und dieser Hauptprozess, dieser Energiebereitstellung im Sport, das ist super. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass wir als Sportler, als Sportlerin immer dran denken, auch kleine Sachen gesund zu erhalten, um dann einfach auch leistungsfähig zu sein. Eben genau deshalb, wenn ich ständig Beschwerden habe beim Essen oder mit dem Essen, dann kann ich auch nicht mehr so trainieren. Dann suche ich vielleicht alle 10 Minuten eine Toilette oder habe ständig irgendwie Seitenstechen, Krämpfe, ja, und dann funktioniert so das ganze System nicht mehr. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, dass wir zwar den Prozess der Energiebereitstellung natürlich haben wollen, und um das wirklich gut hinzukriegen und optimal ablaufen zu lassen, müssen wir so die ganzen Nebenprozesse mit bedenken.
Ja, wir können ja vielleicht mal auf so generell Faktoren eingehen, die vielleicht das beeinflussen können, wie gut, wie langsam, wie schnell unsere Verdauung ist. Also ich hatte zuerst direkt den Gedanken, dass so eine karnivore bzw. eine pflanzliche Ernährung wahrscheinlich einen großen Unterschied macht auf unser Verdauungssystem. Sport hat wahrscheinlich auch einen Effekt. Also was gibt es da so für Faktoren?
Absolut.
Da weißt du ja besser Bescheid.
Also genau, also grundsätzlich, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen im Sport bleiben, ist natürlich vor allen Dingen auch die Art des Sportes hat einen Einfluss auf unsere Verdauung. Also wir bleiben jetzt einfach mal bei den Läufern. Ja, die Läufer, durch das Laufen an sich bewegt sich ja jetzt ganz plump gesagt der Magen immer nach oben und unten. Und das ist eigentlich eine Richtung, die er gar nicht so gerne mag. Ja, das kennen wir alle, keine Ahnung, ne, die Achterbahn fahren oder nur alleine mal mit dem Auto mal durch so eine krasse Bodenwelle gehüpft, ja. Wenn wir merken, dass sich unser Magen so ein bisschen hebt, das ist irgendwie irritierend. Erstmal, ne? Das ist erstmal ein ganz komisches Gefühl. Und das haben wir tatsächlich beim Laufen im Prinzip permanent. Das heißt, wir haben permanent auch eine gewisse Vibration im Bauchtrakt, der durch die Erschütterungen des Laufens. Und das spielt tatsächlich eine Rolle. Das hat zum Beispiel jetzt ein Radfahrer im Vergleich oder ein Schwimmer nicht. Und das hat Einfluss auf, wie kann ich dann verdauen, wie können meine Organe auch während meines Sportes versorgt werden, wie kann mein Organ funktionieren während des Sportes und wie kann es dann zum Beispiel auch die Versorgung der Muskulatur sicherstellen. Ja, und ein anderer Punkt ist tatsächlich, je nachdem, wie wir Sport machen, also auch gerade je höher eine Intensität ist oder auch je, ich sag immer, so ein bisschen kribbeliger das Ganze läuft, also bei Wettkämpfen, dann werden ganz viel Adrenalin ausgeschüttet. Das haben wir jetzt vielleicht beim Abendrun einmal um Block, hoffe ich, dass jetzt nicht alle so aufgeregt sind. Wobei man weiß ja nicht, wenn der Nachbarshund wieder irgendwo bellt, dann kriegt man doch auch mal wieder so einen Herzschlag. Aber im Regelfall ist es ja so, dass wir wirklich diese Adrenalinausstöße haben, wenn wir sehr intensiv trainieren, wenn wir Wettkämpfe haben. Und auch in dieser Zeit werden dann zum Beispiel Magen-Darm-Trakt deutlich geringer durchblutet. Und diese Minderdurchblutung spielt natürlich dann auch wieder eine Rolle für die Aufnahme von Nährstoffen. Und ich meine, das wissen wir alle, je länger ich trainiere, je höher mein Umfang wird, desto eher muss ich mich einfach auch unter der Belastung versorgen, weil meine Muskulatur das sonst gar nicht aushält. Also jetzt ganz super Beispiel wieder. Ich habe gerade einen Athleten bei mir in der Beratung, Triathlet allerdings, ja, also wirklich finde ich immer noch mal eine besondere Herausforderung, einfach auch mit den einzelnen Sportarten, mit dem Umfang vor allen Dingen.
Sehr krass, ja.
Ja, und er ist jetzt einfach seinen ersten, also es war zwar eine Mitteldistanz, aber ist ja trotzdem jetzt vom Umfang, finde ich, trotzdem schon beachtenswert, einfach nur mit Wasser gelaufen. Ja, also das wäre genauso, wie wenn man jetzt einen Marathon einfach nur mit Wasser läuft. Und jetzt sind wir mal ehrlich, der Durchschnittsmarathonläufer, der läuft halt den Marathon eben nicht in unter 2 Stunden.
Ja, ja.
Na, also.
Würde ich auch sagen.
Ich sag mal, so dieses, oh, ich laufe mal einen Marathon. Und dann haben ja alle so im Kopf, oh, Hauptsache, ich komme nicht über 4 Stunden. Genau, das ist ja so immer dieses im Kopf haben. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, jetzt versorgen wir 4 Stunden unseren Körper nicht mit Nährstoffen, nicht mit Energie und fordern aber von ihm oder erwarten Höchstleistung. Und dass das eigentlich nicht zusammenpasst, das ist eigentlich jedem schon klar. Ja? Und die meisten wirklich Fails, sage ich mal, im Marathon sind auch, dass sehr viel Wert auf Training gelegt wird, sehr viel Trainingsvorbereitung gelegt wird, wirklich geguckt wird, schaffe ich das, halte ich das durch, Technik nochmal korrigiert wird. Ne? Also auch so diese ganzen Trainingsprinzipien einfach mit drin sind und die meisten vergessen, einfach auch ihren Darm zu trainieren. Die meisten vergessen, ein Verpflegungsmanagement einfach hinzukriegen. Die meisten wissen gar nicht, ja, wann soll ich denn jetzt was essen? Wann soll ich denn was trinken? Das Witzige ist, dass wenn man sich dann auch so Studien und so anschaut von wirklich Hobbyläufern, die meisten kommen schwerer ins Ziel, als sie gestartet sind.
Oh, woran liegt das?
Was heißt das? Die trinken einfach zu viel.
Ah.
Die verpflegen sich zu viel. Also manchmal ist auch gar nicht das Fehlen der Verpflegung das Problem, sondern einfach das ständige Verpflegen. Ja, und also auch so dieses unsinnige, naja, ich muss an jeder Station, muss ich mir jetzt ein Stück Banane und ein Cola und ein Wasser, ne, und kommen vielleicht trotzdem nicht ins Ziel. Ja, oder gerade so, oder mit Ach und Krach und auf Knien robbend, vielleicht mit 5 Stunden. Ja, und das sind eigentlich so diese interessanten Aspekte, dass oft vergessen wird, welchen großen Anteil wirklich die Ernährung und die Verpflegung auch beim Sport oder dann im Training, im Wettkampf auch einnimmt.
Mhm, ja, das
habe ich schon. Siehst du, die Anfangsfrage ist schon wieder.
Hast auf jeden Fall schon einiges angesprochen.
Genau, stimmt, ja.
Ja, aber spannend. Also darauf werden wir sicherlich auch später noch ein bisschen zu sprechen kommen, was so Tipps vielleicht sind während des Wettkampfs oder auch davor natürlich, wie man vielleicht manche Probleme vermeiden kann. Ich habe nochmal eine allgemeine Frage. Ist dann die Verdauung eigentlich von Läuferinnen generell langsamer oder schneller als von Nicht-LäuferInnen? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Es ist immer die Frage, was man darunter versteht. Also schneller oder langsamer verdauen. Wenn du da im Sinne von, keine Ahnung, wir geben jetzt einem Läufer eine Portion Pommes und wir geben einem Nicht-Sportler eine Portion Pommes und gucken, wie lange dauert das im Magen und wann kommt das raus, dann werden sich da kaum Unterschiede feststellen lassen. Das sind dann die normalen, individuellen Unterschiede, wie jemand einfach auch enzymatisch so unterwegs ist, wie schnell, wie gut der Körper da Enzyme bildet, wie gut eben zum Beispiel auch Schleimhaut versorgt ist, wie gut die Schleimhaut ist, weil das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie effektiv dann zum Beispiel auch Dinge wie Enzyme produziert werden können. Enzyme sind ja so die Scheren unserer Verdauung, die alles klein machen, ja, bis zu den kleinsten Teilen. Also da würde ich jetzt behaupten, also es kann auch sein, dass ich da vielleicht die Studienlage nicht ganz überblicke, aber da würde ich sagen, das ist tatsächlich eher ein physiologischer Prozess. Es ist eher interessant, die Verdauungsleistung unter Belastung. Und wenn man da natürlich einen Sportler oder eine Sportlerin mit einem, ich sage jetzt mal, nicht aktiven Menschen vergleicht, dann ist je nach Trainingsstatus es schon so, dass einfach jemand, der das nie trainiert hat, auch nicht gut aufnehmen kann unter Belastung. Ja, also der Magen-Darm-Trakt muss das in so eine Gewöhnung bekommen. Das muss man im Training wirklich auch testen, muss ausprobieren, gerade zum Beispiel auch bei den Kohlenhydraten. Wie viel vertrage ich? In welchem Mischverhältnis? Wie hoch dosiert darf ich das denn so zu mir nehmen, um dann einfach auch über bestimmte Stundenumfänge wirklich gut versorgt zu sein. Und da gibt es dann natürlich schon Unterschiede. Ich sage immer, bei meinen Triathleten zum Beispiel ist es ganz häufig so, da hast du die, die einfach wie so einen Schweinemagen haben, den kannst du reinkloppen, was du willst. Die essen auch eine Bratwurst unterwegs, ne? Das habe ich jetzt mal plump gesagt. Und haben da überhaupt gar keine Probleme mit. Und dann gibt es einfach so ein bisschen die sensibleren Sportler, Sportlerinnen, die eher vielleicht auch Probleme mit der Adrenalinversorgung, so mit den ganzen, hormonellen Geschichten während eines Wettkampfes haben und die eben so ein bisschen sensibler sind, was Verdauung angeht. Ne? Das zeigt sich doch in so ganz banalen wirklich Situationen. Jeder von uns war doch schon mal in einer Prüfungssituation. Ja? Und ich kenne das auch von mir. In der Prüfungssituation, wenn ich da schon dran denke und wenn es wirklich schwer ist und man Aufregung hat und Lampenfieber hat, ja, dann rennt man doch kurz vorher nochmal schnell auf Toilette. Mhm, ja. Ja, und hat mal, also die meisten, ja, natürlich, es gibt auch da Menschen, die das nicht betrifft, aber die meisten haben dann eben sehr beschleunigte Verdauung und haben dann einfach ein bisschen Durchfall. Das ist aber nicht der Durchfall, wie wir ihn jetzt, sage ich mal, als Erkrankung definieren. Das ist einfach wirklich aufgrund des Adrenalins, aufgrund der entsprechenden Situation, sozusagen der Stresssituation. Mhm. Ja, und da gibt es eben dann auch Menschen, die kennen das gar nicht. Ja, und so in diesem Bereich würde ich sagen, spielen sich die individuellen Unterschiede ab. Also da ist es jetzt nicht so, dass man das wirklich 100% so sagen kann, weil es gibt auch, wie gesagt, Sportler, Sportlerinnen, die überhaupt gar keine Probleme mit dem Essen haben. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel Speerwerfer oder auch Mehrkämpfer in der Beratung gehabt, die sagen, oh Gott, wenn ich schon am nächsten Tag dran denke, dass der Wettkampf ist, da kann ich abends schon nichts mehr essen. Oh, na, also das ist so ein bisschen schwieriger dann einfach.
Aber kann man das dann theoretisch trainieren? Weil du sagtest jetzt, es ist einfach sehr individuell und manche Leute sind da einfach empfindlicher. Das klingt ja eigentlich so, als wäre das dann halt so eine, auch zum Beispiel vom Stress abhängige Gegebenheit, die man nicht so doll beeinflussen kann. Oder gibt es irgendwie Methoden, sich so einen stärkeren Magen anzuessen oder nicht?
Also, das hört sich eigentlich witzig an, einen stärkeren Magen anessen. Ja. Habe ich erst so im Kopf, stopp, nicht den Magen essen. Also,
ja, stimmt.
Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir unseren Magen-Darm-Trakt trainieren können, wie wir in Anführungsstrichen Muskulatur trainieren können. Je regelmäßiger einfach der Magen-Darm-Trakt auch unter Belastung eben mit Nährstoffen versorgt wird. Also wir sprechen hier ja jetzt schon vorrangig erstmal mit einer Kohlenhydrat Versorgung, ja, das ist ja so das, was das Ziel ist. Die Kohlenhydratversorgung so gut und so hoch wie möglich pro Zeiteinheit zu bekommen. Und die Problematik daran ist ja, dass unser Körper immer sehr oder unserem Körper sehr daran gelegen ist, alles in einem ganz engen Gleichgewicht zu halten. Ja, und es ist dann einfach so, dass ich natürlich während der Belastung kann ich jetzt halt nicht ein ganzes Glas trinken, sondern kann vielleicht nur 2, 3, 4 Schlucke nehmen. Und dann müssen natürlich diese 2, 3, 4 Schlucke deutlich höher dosiert sein, mit einer bestimmten Menge an Kohlenhydraten, als ich das vielleicht jetzt ohne Sport machen würde, weil ich es dann, keine Ahnung, in einem halben Liter auflöse, die Menge, und halt einfach über einen längeren Zeitraum trinke. Ja. Und dieses, ich trainiere meinen Magen-Darm unter Belastung, Kohlenhydrate besser aufzunehmen. Das funktioniert. Es gibt da wirklich so den Begriff des Training the Gut. Und das ist tatsächlich was, was einfach zu einer deutlich besseren Leistungsfähigkeit dann auch beiträgt, zu einer deutlich besseren Verfügbarkeit, auch natürlich von Energie, von Nährstoffen in dem Fall. Und natürlich dann auch den Magen-Darm-Trakt, ich sage mal, im Laufe der Zeit unempfindlicher macht, was eben dann auch vielleicht so stressbedingte Missstände sind. Das wird aber auch hier individuell unterschiedlich sein. Das wird bei dem einen Athleten super funktionieren und er wird da mega Erfolge damit haben und der andere sagt immer noch, ich habe das jetzt ein halbes Jahr gemacht, ist besser, aber noch nicht ideal. Ne? Also diese individuellen Unterschiede wird es immer geben. Und man muss natürlich auch sagen, Das ist also von großen Nöten, dass man das gut und zeitlich wirklich ausreichend plant. Also das ist jetzt nichts, oh, ich habe jetzt im Mai einen Marathon, ich fange jetzt 4 Wochen vorher an, meinen Darm zu trainieren. Nee, das, so funktioniert das nicht. Unser Darm ist da so ein bisschen zickenmäßig unterwegs. Also der will da wirklich gehüttelt werden und langsam angepasst. Und da muss man also so, ich sag mal so 3 Monate, 4 Monate, okay, muss man sich wirklich Zeit geben, um ein gutes, sag ich jetzt einfach mal, Training the Gut auch aufbauen zu können, um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu trainieren, wenn es gerade nicht so gut läuft, ne, noch mal so einen Schritt zurückzugehen, um das wieder so anzusetzen. Und da empfehle ich allen, die da wirklich rangehen wollen, also so ein halbes Jahr Vorlauf sollte wirklich vor so einem Highlight-Event definitiv damit begonnen werden. Also es ist nichts, was man jetzt schnell mal eben noch macht, okay, um dann, keine Ahnung, im Mai den ersten Marathon zu laufen.
Ja, ich glaube, das unterschätzen wahrscheinlich dann auch viele, weil absolut, man denkt sich ja immer so, wenn ich mein Training 12 Wochen vorher anfange, für den Halbmarathon jetzt vielleicht, dann kann ich ja bestimmt auch meine Ernährung 12 Wochen vorher ja,
optimieren. Genau, also ich sag mal, wenn wir 12 Wochen vorher sind, dann ist es besser als nix.
Ja.
Nur dann hat man, das muss man sich ja wirklich so vorstellen, man muss ja auch mal auf Situationen reagieren können, die eben nicht gut gelaufen sind. Und da haben wir natürlich dann in 12 Wochen weniger Möglichkeit auch zu üben. Ja? Ich empfehle auch allen, die, sag ich jetzt mal, wirklich so ein Highlight sich im Jahr setzen, sucht euch 1, 2, ich sag immer so Trainingswettkämpfe nochmal aus, um einfach da nochmal zu gucken, auch unter so halb realen Wettkampfsituationen genau solche Dinge auch zu testen. Es wäre ja fatal, ich bleibe jetzt einfach mal bei einem Marathon oder bei einem Triathlon. Ich kenne jetzt, oder so das Highlight ist ja immer so Berlin oder Frankfurt, ja, ne, Berlin, Frankfurt-Marathon, ja, das sind ja immer so die Jahreshighlights eigentlich, ne, weil da einfach ja auch die Stimmung und alles so mega ist. Und jetzt habe ich das mir gesetzt, das ist ja immer so im Herbst und dann so vielleicht im Sommer, ja, August, mein Halbmarathon, vielleicht hier ums Eck irgendwo in so einem Kaff, da bieten die doch immer irgendwelche Vereins-Halbmarathon-Läufe von irgendwelchen kleinen Vereinen an. Einfach mal mitmachen und da das unter fast realen Bedingungen einfach mal testen, auch wenn es vom Umfang kleiner ist. Wir können da sehr gut dann einfach auch sehen, wie funktioniert so dieses ganze Training des Magen-Darm-Trakts in Realsituationen.
Mhm. Und wenn wir jetzt von den Zielen von so einem Training sprechen, wäre es dann möglich, damit zum Beispiel auch so diesen klassischen LäuferInnen-Durchfall gar nicht erst zu kriegen oder loszuwerden? Weil das ist ja zum Beispiel, glaube ich, ein Thema, was sehr viele von uns interessiert. Das ist ja eine Sache, unter der unglaublich viele Leute leiden, so laut Studien sogar bis zu 50%, was mich total überrascht hat, dass das doch so ein super verbreitetes Phänomen ist. Also dieses klassische, man muss während des vielleicht auch sogar nur Langlaufs, es muss ja nicht mal ein Wettkampf sein, auf einmal groß. Man muss ein großes Geschäft irgendwo verrichten. Ist sehr unangenehm, besonders wenn man irgendwo in der Wildnis ist. Oder auch in der Stadt. Beides.
Genau, ich hoffe, in der Wildnis ist es noch okay.
Stimmt.
da wird dir keiner begegnen.
Hoffentlich, ja, richtig. Das stimmt, ja. Ja, aber das ist natürlich was, was unter dem viele Leute leiden. Und könnte man durch so ein Training the Guts, wie du es jetzt nennst, also den Darmtrakt, den Magen-Darm-Trakt zu trainieren, könnte man damit sowas loswerden oder gar nicht erst kriegen?
Man muss natürlich immer, also ich kann jetzt natürlich nicht pauschal Ja sagen. Ne? Ich muss natürlich das, es kommt drauf an, raushauen. Ja. Das ist sehr unbefriedigend für alle immer ist, aber es kommt einfach drauf an. Man muss natürlich erstmal gucken, woher kommt das und wann passiert das? Also was ist vielleicht auch so ein bisschen die Grundlage? Deswegen empfehle ich eigentlich allen, die darunter leiden oder davon betroffen sind, das auch mal so ein bisschen zu protokollieren. Also einfach mal vielleicht auch rückwirkend dann zu gucken, was habe ich denn direkt vorher dann auch gegessen? Wie sah denn vielleicht meine Mahlzeit auch so 3 Stunden vorher aus? Das spielt oftmals auch schon eine Rolle. Was habe ich währenddessen zu mir genommen? Ich sage jetzt mal, wenn du eher von so einem, ich sage jetzt einfach mal so einen Hobbylauf sprichst, dann ist die Regel ja so, dass man da, also wenn überhaupt, maximal vielleicht ein bisschen Wasser mit hat, aber in der Regel ja nichts. Ja. Also ich sage mal, wenn man jetzt nicht länger als 1 Stunde, 1,5 unterwegs ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde da jetzt nichts mitnehmen.
Ich auch nicht. Ne?
Dann, dann macht man aber was, dann, ich sag's mal ganz plump, ballert man sich vorher natürlich ordentlich nochmal Wasser rein, weil man immer denkt, naja, Hauptsache währenddessen hab ich ja keinen Durst. Ne?
Ja.
Und dadurch hast du natürlich ja auch schon wieder zum Beispiel eine ganz andere Lage oder Füllmenge im Magen. Das heißt, wenn ich dann, ich nehme jetzt wirklich das Beispiel kurz vorher, einfach Wasser getrunken habe. Und was trinken wir in der Regel, weil es uns ja immer so toll empfohlen wird, stilles Wasser in der Regel mit wenig Nährstoffen, ne? Also möglichst salzarm. Ja, also das heißt, für den Sportler einfach genau falsch.
Oh, blöd.
Ja, genau, blöd. So. Ja. Und dann sind wir schon bei so einem Problem. Ja, das heißt, dann trinke ich halt davor mega Wasser und gucke, dass ich cool hydriert an den Start gehe und habe dafür aber natürlich dann auch sehr viel reines Wasser im Magen. Und unser Gleichgewicht ist aber gar nicht reines Wasser, sondern unser Gleichgewicht ist ja auch mit Salzen, mit Elektrolyten, mit Kohlenhydraten. Und dann verursacht eben diese Menge an Flüssigkeit tatsächlich im Magen noch nicht unbedingt, aber dann im Darm das Problem, dass der Darm denkt, ja toll, jetzt ballert die mir da einen halben Liter Wasser rein, jetzt fängt sie an zu laufen, dann kommt nicht genügend Blut an, dann schaffe ich das Ganze mal raus.
Okay.
Ja, also jetzt ich übertreibe das jetzt, wenn mir jetzt Fachkräfte zuhören, die denken, ja, so einfach ist das nicht. Nein, natürlich, so einfach ist es nicht, aber so kann man sich's ein bisschen vorstellen, ja? Wenn ich jetzt aber vielleicht in mein Getränk schon ein bisschen Salz drin habe, ein bisschen Kohlenhydrate drin habe, ja, das kann man zum Beispiel wunderbar über rote Säfte lösen. In den roten Säften habe ich dann zum Beispiel auch immer noch ein bisschen Nitrat, ich habe vielleicht auch ein bisschen Eisen mit drin, rote Beete ist da zum Beispiel auch immer ein ganz toller Lieferant, ja. Wenn ich mir also so einen wirklichen Sportgetränk mixe, auch für vorne dran, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Durchfall bekomme, schon geringer. Das nächste, was sehr häufig so die Grundlage für so einen, ich sag mal, spontanen Waldbesuch ist tatsächlich, dass viele das Essen, was auch vielleicht so 2-3 Stunden vorher ist oder auch noch näher dran, einfach nicht gut verstoffwechseln können. Das bedeutet, je nachdem, wie ambitioniert ich auch Sport mache, ist mein Immunsystem ja auch immer nicht ganz so angegriffen. Also das nicht ganz so im Gleichgewicht, also angegriffen. Das wollen viele immer nicht hören, aber es gibt so eine Waagschale zwischen, ich mache Sport, das unterstützt mein Immunsystem und das ist gesund und das ist toll, Oder ich mache auch ein bisschen mehr Sport oder vielleicht einfach jetzt, ja, man spricht so ab der Grenze von über 5 Stunden pro Woche, wo das Immunsystem dann sogar eher angegriffen ist, ja, also wo wir eher dann zum Beispiel auch dazu neigen, Entzündungsprozesse zu haben, wo die allgemeine Immunsystem, ja, das Gleichgewicht einfach gestört ist, ja, sodass viele, gerade auch Läufer und Läuferinnen, die draußen unterwegs sind, wenn sie wirklich ambitionierter unterwegs sind mit dem Laufen und größere Umfänge haben, zum Beispiel eher auch wieder zu Infekten neigen. Gerade dann auch im Winter relativ schnell krank werden, wo sich immer alle dann wundern, hä, warum ist das denn so?
Das kenne ich leider.
Esse ich schon, ne? Genau, jetzt esse ich doch richtig, ach drauf, ich mache Sport und alle sagen, das stärkt das Immunsystem. Ja, aber ab einem bestimmten Umfang, ich sage immer, Leistungssport ist nicht gesund. Ja, und klar ist man mit 5 Stunden jetzt noch nicht unbedingt ein Leistungssportler, aber wir sind schon auf einem Weg, wo wir einfach jetzt nicht mehr nur Gesundheitssport machen. Und was passiert dann? Unser Darm ist eins der größten Anteile einfach auch an unserem Immunsystem. Und wenn wir das immer wieder schwächen, immer wieder, sag ich mal, da, schwächen, Punkt. Kann man am einfachsten so sagen. Dann kann es wirklich passieren, dass auch der Darm in seiner Funktion nicht mehr das leisten kann, was er leisten soll. Zum Beispiel wird dann die Darmschleimhaut immer durchlässiger. Man spricht davon, dass die sogenannte Permeabilität abnimmt. Also, dass die Permeabilität, also die Durchlässigkeit zunimmt. Und das ist natürlich nicht so ideal, wenn wir zum Beispiel jetzt auch an Bakterien oder Viren denken. Ja, wir denken dann an so ein Leaky Gut bei Sportlern, Sportlerinnen. Das war viele Jahre, ich kann mich da noch erinnern, auch während meines Studiums, wirklich auch immer noch so ein Begriff, wo alle immer gesagt haben, ja, das gibt's doch nicht wirklich, der Darm, der wird doch nicht durchlässig. Doch, der wird durchlässig, zum Beispiel durch Stress. Was haben wir, wenn wir viel Sport machen, dann nimmt einfach auch wieder die Stressbelastung zu. Dann nehmen Entzündungen zu, dann leidet unsere Darmschleimhaut, dann leidet unser ganzer Darm. Und das kann zum Beispiel dann auch ein Grund dafür sein, dass ich Durchfälle bekomme. Es kann aber auch einfach sein, dass du das Falsche vorher gegessen hast. Wenn du wir sprechen jetzt nicht von, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde um Block rennen, wir sprechen jetzt mal so von einer Stunde, anderthalb, so, ne? Und wenn ich dann halt davor noch ganz normal esse, weil ich gerade von der Arbeit heimkomme und hau mir da mit der Familie halt noch das Mittagessen rein und dann waren halt ordentlich, keine Ahnung, was ganz Gesundes, ne? Ordentlich Fisch, ne? Mit Pasta und Sahnesoße und Gemüse. Vielleicht haben wir da ganz toll, was essen wir zum Beispiel? Spinat essen wir doch zum Fisch immer gerne, ne? Denkt doch jeder, ja klar, super, das hört sich doch gut an. Ja, das war aber dann zu viel Eiweiß, zu viel Fett, zu viel Ballaststoffe. Also schon 3 Punkte, die mir eigentlich für, in Anführungsstrichen, jetzt auch so eine Stunde, anderthalb vorm Training überhaupt nicht gut tun. Da müssen wir darauf achten, dass ich was esse, was einfach auch schnell verdaut ist, was schnell weg ist aus dem Magen, ne? Weil dann nimmt ja die Versorgung des Magens ab in meinem Training und dann kann er damit nichts mehr anfangen. Und unser Körper sagt immer, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann schnell raus damit. Und das ist natürlich dann während dem Training vielleicht eher ungünstig.
Ja, absolut. Da zudem fällt mir noch ein, das machen viele LäuferInnen, von denen ich weiß, ich persönlich nicht, weil ich kein Koffein trinke, aber einige machen das ja so, dass sie extra nochmal, wenn sie zum Beispiel nüchtern laufen gehen morgens, vorher nochmal einen Kaffee trinken, um dann auf Toilette gehen zu können und dann quasi so mit leeren Magen loslaufen können. Ist das eigentlich eine gute Sache oder auch nicht so gut für den Magen, wenn man dieses induzierte Stuhlgang-Thema, ist das eine Sache, die man so betreiben sollte?
Da müssten wir jetzt natürlich unsere Erfahrungen ein bisschen erörtern, aber also eigentlich trinkt man den Espresso oder den Kaffee nicht, um nochmal auf Toilette zu können, sondern eigentlich, um natürlich die Koffeinversorgung hochzuhalten. Weil wenn wir nüchtern dann mit Koffein, sag ich mal, unterwegs sind, dann wird zum Beispiel auch eine Fettverbrennung beschleunigt. Dann werden Fette schneller bereitgestellt. Einfach so ein bisschen diese Leistungsfähigkeit wird so ein bisschen in Anführungsstrichen erhöht. Ja, also Koffein ist ja, ich sag mal, neben Kreatin, neben vielleicht noch 2, 3 anderen Dingen, so eins der wenigen Dinge, die wirklich auch eine Leistungsfähigkeit ganz ganz belegbar wissenschaftlich erhöhen können. Dass man von Kaffee Stuhlgang hat, das ist tatsächlich auch normal, weil der Kaffee einfach Reizstoffe hat, Gerbstoffe hat. Das kommt tatsächlich auch darauf an, wie er gebrüht wird. Also wenn ich das möchte, dann ist es gut, wenn ich den wirklich so French pressed einfach zu mir nehme, ne? Weil da sind die Gerbstoffe sehr viel drin. Wenn ich das nicht so haben möchte, dann macht es tatsächlich Sinn, auch den besser zu filtern, ne? Oder einfach dann auch unter Druck zu brühen. Dann nimmt das auch schon ab mit dem Stuhldrang. Die Frage ist natürlich, macht nüchtern Training generell Sinn? Ja, ich bin da ehrlich gesagt immer hin und her gerissen. Auch da muss ich sagen, es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, was ich erreichen will. Auf der einen Seite kann ich das Bedürfnis verstehen, nüchtern zu trainieren. Man hat, mir geht es selbst auch so, dann eher so das Gefühl, boah, cool, und der Körper geht so an seine Reserven und man hat da so im Bild, wie er dann plötzlich die Fette mobilisiert und für die Energieversorgung bereitstellt. Jein, ja, das funktioniert so ein Stück weit. Es gibt Untersuchungen, wo das funktioniert, ja. Es ist interessant, dass die Sporthochschule Köln hat da ganz gute Untersuchungen auch gemacht, dass das zum Beispiel für Frauen weniger gut gilt als für Männer. Also Frauen haben tatsächlich eher den Vorteil von so einer besseren Fettverbrennung auch, wenn sie kurz vorher eine kleine Menge Kohlenhydrate essen. Bei Männern ist der Effekt besser nüchtern. Die andere Frage ist, was will ich denn damit erreichen mit dem nüchternen Training? Also was ist denn mein Ziel? Weil eigentlich kann es ja nicht mein Ziel sein, meine Muskeln nüchtern noch mehr auszulutschen, als sie eh schon sind über die Nacht. Also aufgrund der fehlenden Glykogenspeicher, die ja dann auch schon, die sind jetzt zwar nicht komplett leer über die Nacht, aber die sind halt einfach jetzt nicht ideal gefüllt. Und durch so eine, ich sage jetzt einfach mal so einen Zwang, dann aus der Not einen anderen Nährstoff zu nehmen, ist halt immer die Frage, was will ich damit erreichen? Und wenn ich wirklich das Ganze zum Abnehmen mache, ja, was ja oft der Grund ist, oder ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich kenne jetzt vor allen Dingen Sportler, Sportlerinnen, die, ich sage es bewusst, sich nüchtern quälen, weil sie abnehmen wollen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Dann muss man sagen, dafür ist es nicht notwendig. Ja, also dafür muss man das nicht machen. Wenn es einem jetzt erstmal ein gutes Gefühl gibt, man da so ein bisschen so ein High bekommt, ist es jetzt auch kein Drama, aber es ist eigentlich für die Versorgung der Muskulatur jetzt auch nicht unbedingt das Idealste.
Okay.
Also gerade wenn man auch sportliche Ziele verfolgt, ne?
Und wie wirkt Koffein generell so auf unseren Verdauungstrakt? Weil der Fakt, dass man davon häufig Stuhlgang hat, kann man das dann eigentlich auch so für sich nutzen? Also auch wenn es jetzt nicht um Nüchternlaufen geht, aber um dieses so induziert quasi den Stuhlgang einfach vorher verrichten zu können, so vielleicht auch vorm Wettkampf, also wenn man das eine Stunde vorher oder so macht, ist das eine Variante, die man so für sich nutzen kann? Oder ist das vielleicht auch nicht so absolut gut, dass der Körper da so gezwungen
ja, weiß ich nicht. Also wenn einem das wirklich auch ein Bedürfnis ist, um zum Beispiel auch nochmal den Stress ein bisschen weiter rauszunehmen, ja, wenn ich oft jetzt einfach auch während Wettkämpfen, während Trainings wirklich Stuhldrang habe und ich weiß das dann geht man ja auch völlig angespannt in
so eine
Situation. Also das ist ja auch mental echt eine Belastung. Ich arbeite ja jetzt auch zum Beispiel im medizinischen Bereich mit Menschen, die wirklich auch so chronische Darmerkrankungen dann auch noch, ne, als Sportler oder so haben. Und ich weiß einfach, wie groß dieser Leidensdruck ist, wenn man nicht direkt planen kann, wo kann ich, wenn ich muss, auf Toilette. Das geht einem doch jedem. Ne, so, ich sag mal, ich habe ja schon so kurz erzählt, ich hatte jetzt mal Magen-Darm-Virus und wenn man dann einfach unterwegs ist und man denkt in jedem Moment, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht jetzt. Ne? Das setzt einen ja enorm unter Druck und Stress. Und wenn es mir hilft, dass ich sage, Mensch, ich weiß aber, wenn ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher noch einen Espresso trinke, das hilft mir auch vom Koffein, ne, für so ein bisschen einen Push. Oder manche trinken ja vielleicht auch einen Red Bull oder sowas. Ne? Da muss man gucken, ob der Stuhldrang auch da ist, weil da würde er eigentlich wahrscheinlich wegfallen, weil da die Gerbstoffe fehlen, weil da die Reizstoffe fehlen und weil da der Zucker, sag ich mal, höher konzentriert mit drin ist. Aber wenn mich das auch stressmäßig entlastet und mir den Druck nimmt, spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Weil ich sage jetzt mal, lieber dann davor als währenddessen. Ja, also absolut. Okay. Und vor allen Dingen, wenn ich merke oder jetzt grundsätzlich auch mal weg von reinem Sport gesprochen, wenn ich auch mal merke, boah, ich irgendwie heute, ich kann nicht so richtig auf Toilette. Ich weiß aber, wenn ich einfach mal ein bisschen einen stärkeren Kaffee trinke, dann kann ich auf jeden Fall, dann darf man sich da auf jeden Fall so auch eine Erleichterung verschaffen, ja, bevor man dann wirklich das Gefühl hat, man geht total verstopft durchs Leben. Das ist ja auch wirklich eher belastend, als wenn ich dann sage, komm, ich mach mal ein bisschen stärkeren Kaffee, dann kann ich einmal auf Toilette gehen und es entlastet mich.
Okay. Weil wir gerade bei Stoffen sind, die da so einen Effekt haben. Vielleicht lohnt es sich da auch noch ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen, speziell Magnesium, weil das ja auch sehr viele von uns nehmen, halt einfach gegen Krämpfe, gegen Muskelkater. Da ist es ja so, dass man, wenn man das schlecht timet, auch schnell mal Durchfall kriegen kann oder auch Magenschmerzen und so. Kann man da vielleicht durch richtiges Timing sowas verhindern oder dass man, muss man das was mit etwas zusammen essen oder so? Hast du da vielleicht Tipps, die man bestimmte.
Also grundsätzlich ist es tatsächlich bei Magnesium jetzt erstmal so, dass ich immer empfehlen würde, auch erstmal Magnesiumspiegel auch beim Arzt mal zu bestimmen. Mhm. Natürlich ist das, was wir im Blut dann, sage ich mal, haben, nicht unbedingt das, wie es im Körper verteilt ist. Aber es gibt schon einfach mal einen guten Aufschluss darüber, wie bin ich denn überhaupt versorgt? Weil unser Körper holt sich natürlich das Magnesium vor allen Dingen aus dem Blut. Wenn im Blut, ich sage immer, kaum was zu finden ist, dann kann er auch kaum was holen. Wenn im Blut aber gut was zu finden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gut mit Magnesium versorgt ist, relativ hoch. Und dieser, ich nenne es jetzt mal bewusst Mythos des Magnesiums mit den Krämpfen, ja, also finde ich jetzt tatsächlich ganz überraschend, dass du das ansprichst, weil ich eigentlich so ein bisschen dachte, Mensch, jetzt haben wir es eigentlich doch schon so oft gesagt, dass Krämpfe nicht unbedingt von Magnesium-Unterversorgung kommen. Magnesium hilft mir natürlich akut bei einem Krampf, ja, auch hilft auch, wenn ich mal richtig hart trainiert habe, ein bisschen mehr Magnesium nehmen, dann sind die Muskelkater nicht so schlimm am nächsten Tag. Ja, also da kann man das durchaus nutzen, kann man auch bei Verstopfung nutzen, ein bisschen hochdosiert, ein paar Tage Magnesium, dann führt das einfach auch ein bisschen ab. Aber grundsätzlich ist diese Problematik zum Beispiel auch von Krämpfen eher auch wieder die Getränkemenge, also die Hydrierung und die Salzmenge. Also ich hatte ein tolles Beispiel einfach auch von einem Bekannten, der hat immer so am Wochenende 4-5 Stunden Radtour. Ja, Radtour, der wohnt relativ bergig, yay, und hier den Mega-Höhe hoch und ne, völlig ausgepowert. Was nimmt er sich mit in den 4-5 Stunden? Ja, ich habe immer so ein bisschen Obst dabei, meine Banane, ne, 1-2, und Wasser. Okay, ja, kann man machen, ist halt aber nix, ja, also die Banane, okay, ja, super, hat er die Kohlenhydratversorgung, aber was ihm einfach fehlt, ist Salz. Wenn ich 4-5 Stunden mich mit dem Rad in irgendeinem Berg hochjage, ich schwitze, nehme ich mal an, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, du schwitzt bestimmt auch. Im Regelfall hoffentlich wir alle. Ist ja auch gut und ist gesund. Und das, was wir hauptsächlich ausschwitzen, ist Natrium, ist Salz. Und wenn wir das nicht zuführen, wenn wir das nicht regelmäßig dann einfach auch schon während der Belastung drin haben, dann haben wir natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Krämpfe bekomme, auch erst nach dem Sport. Das passiert auch ganz häufig, dass ich es gar nicht währenddessen habe, sondern erst danach. Sehr, sehr hoch. Ja, ich mache immer so ein bisschen auch das Beispiel von so, entschuldige an alle, die auf Fußball spielen, aber ich finde Fußball jetzt irgendwie nicht so eine tolle Sportart, aber die Aha-Fußballer, ja, auf ihrem Fußballplatz, die trainieren normalerweise so einmal in der Woche, gehen so ein bisschen kicken, ne, und dann kommt das Pfingstturnier, ja, dann sind wir 4 Tage am Stück in der prallen Sonne im Dorf XY, spielen gegen alle Dörfer und was trinken wir natürlich währenddessen? Jetzt haue ich mal die Klischees raus. Weizenbier.
Ja.
Weil das ist ja gut im Sport. Und vielleicht schaffen wir es noch, alkoholfreies Weizenbier.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wir nehmen mal das Beste der Menschen an und alkoholfreies Weizenbier. Ja, das ist schon okay, aber was dem einfach fehlt, ist Salz. Und dann laufen die alle abends nach Hause, haben Krämpfe und wahrscheinlich wäre es am besten gewesen, sie würden halt einfach vielleicht ein bisschen Brühe trinken. Mhm. Ja, so blöd, wie es klingt. Deswegen auch wirklich hier der Tipp an alle, die länger laufen, Radfahren, sonstiges, auch gerade im Winter. Es ist mega, wenn ihr einfach so ein bisschen warme Brühe auch mitnehmt oder normal einfach auch über den Sommer so leicht gesalzenes Wasser einfach mitnehmen. Das ist das Allerbeste, um den Körper dann einfach auch mit den Salzen zu versorgen. Und dann sollte Magnesium gar nicht mehr so eine Riesenrolle spielen.
Okay. Und ansonsten das Magnesium dann eher danach nehmen und nicht vorher, oder? Weil du meintest ja gerade, dass es auch abführend wirken kann.
Genau. Also ich würde es auf jeden Fall, wenn ich ein bisschen Probleme habe, danach nehmen oder sowieso ganz unabhängig vom Sport. Ja. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass ich mein Magnesium einfach über den Tag hochhalten möchte oder einfach die Versorgung garantieren möchte. Und dann muss das nicht so punktuell zu irgendwelchen Sporteinheiten sein.
Okay. Wenn wir nochmal zurück zu den Wettkämpfen gehen, was da ja auch sehr viele zu sich nehmen, außer diesen Versorgungsstationen, sind ja Gele. Aber super viele kriegen auch von diesen Gels oft Durchfall. Kannst du vielleicht erklären, woran es liegt, damit man da vielleicht auch besser vorbeugen kann?
Ja, das ist der Klassiker von Training the Gut. Das ist eigentlich tatsächlich so wirklich der Klassiker. Und zwar ist unter Belastung ein Gel, ich sag's jetzt einfach mal, nicht trainiert, einfach genommen, viel zu hoch dosiert für das, was der Magen-Darm gewohnt ist. Ja, und was versucht er dann? Er bekommt was ganz Konzentriertes. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, das ist wie so ein kleiner Kreidestein, der dann da so in den Magen kommt. Was will er da jetzt natürlich machen? Er will das auflösen. Also zieht er das komplette Wasser, ja, vom externen Körper, nenne ich es jetzt einfach mal, dahin, wo er das jetzt gerade irgendwie in eine Form bringen möchte, die seinem Gleichgewicht ähnlich ist. Und was eben da fehlt, ist oft Wasser. Weil die meisten nehmen es oft zu viel pro Stunde und mit dann zu wenig Flüssigkeit. Also wenig, wobei da wäre ich jetzt vorsichtig, weil manche nehmen es auch mit zu viel Flüssigkeit. Mhm. Wie ich da vorher ganz zu Beginn schon gesagt habe, manche gehen ja auch schwerer aus dem Wettkampf raus als vorher. Aber es ist einfach oft nicht trainiert, dass der Magen so ein konzentriertes, einen konzentrierten Anteil an Kohlenhydraten on point im Prinzip bekommt. Und das macht uns dann tatsächlich den Durchfall.
Mhm. Also müsste man auch das Gel, also die Geleinnahme vorher trainieren? Also müsste man vielleicht kleinere Mengen am Anfang essen? Oder wie würdest du generell dieses Training the Gut so angehen, wenn man das jetzt
ganz genau
mit viel Vorlauf anfängt?
Genau, im Prinzip hat man eigentlich so zwei Aspekte. Man versucht, das Volumen während dem Training zu steigern und man versucht, die Kohlenhydratmenge während dem Training zu steigern. Und da geht man wirklich, also es gibt meistens so einen 12-Wochen-Trainingsplan dafür auch. Und da geht man wirklich dazu über, dass man eine, zwei Wochen lang erstmal ne, geringere Mengen pro Volumen macht. Dann versucht man, das Volumen zu erhöhen. Dann erhöht man die Kohlenhydratmenge bei geringerem Volumen. Ne? Also man konzentriert dann immer wieder mal auch die Flüssigkeiten. Es gibt da so ein bisschen so ein Schema und dann ist es hoffentlich so, dass ich am Ende dieses Training the Gut meine Flüssigkeitsmenge für meinen entsprechenden Wettkampf eben habe mit meiner konzentrierten Lösung und das eben unter Belastung gut trinken kann. Und genau das trainiert man.
Okay. Und wenn man jetzt nicht auf Gele setzt, sondern auf andere Kohlenhydrate, weil du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass das sollten auf jeden Fall Kohlenhydrate sein, die man leicht verdauen kann. Was würdest du dann dafür Nahrungsmittel empfehlen?
Für währenddessen?
Ja, genau. Oder, also für diesen Trainingsprozess oder dann halt auch im Wettkampf.
Ja, also wir müssen überlegen, im Wettkampf selbst, also unter Belastung, machen Gels oder dann einfach wirklich gemischte Getränke am meisten Sinn. Ja, natürlich, je länger ich unterwegs bin, zum Beispiel, ich weiß auch von meinen Triathleten, wenn die halt dann mal 4, 5, 6 Stunden unterwegs sind, die wollen auch gerne mal was beißen, dann machen auch manchmal Riegel nochmal Sinn oder, ne, wie gesagt, auch mal ein Stück Banane oder ne, einfach das kann man machen, aber die meisten fahren eigentlich am besten, wenn sie sich die Getränke gut mischen. Also wenn sie wirklich dann an den entsprechenden Punkten, wo sie sich verpflegen wollen, ihre Getränke auch zur Versorgung haben. Und genau das würde ich auch im Training testen. Wenn wir jetzt an Sportarten denken, die einfach vom Umfang nicht so lange sind. Also wenn wir jetzt wirklich mal eine Stunde oder anderthalb denken, dann ist ja währenddessen eigentlich keine Verpflegung. Dann spielt sich ganz viel einfach davor ab. Und um eine Kohlenhydratversorgung jetzt gerade auch mit so leicht verdaulichen, schnellen Sachen hinzukriegen, sind einfach so Klassiker auch Reiswaffeln, durchaus auch mal, um wirklich am Tag vorher auch schon Kohlenhydrate zu laden, auch Karamellwaffeln, ja, Honigtoast ohne Butter. Also solche Dinge sind da durchaus relevant, um einfach wirklich ganz leicht verdaulich größere Mengen Kohlenhydrate dann kurz vor einer Belastung reinzukriegen.
Also schon wirklich auch sowas wie Weißbrot, was man sonst ja immer verteufelt, ist halt
ja, genau. Gut. Und, ja, aber gut, dass du das sagst. Es ist total interessant, dass selbst unter Leistungssportlern, also wirklich selbst unter Olympioniken, die ich betreue, ist immer noch dieses, ach, das ist aber doch nicht gesund, ich esse doch lieber ein Vollkornbrot. Entschuldigung, nein, du arbeitest hier mit deinem Sport. Ja, das hat nichts mit Gesundheit zu tun.
Stimmt.
Da müssen wir dieses gesund, ungesund, das dürfen wir in solchen Situationen einfach getrost vergessen. Ja, man kann auch durchaus, weil ich finde es immer so witzig, ich hatte mal eine Athletin, die musste vor dem Wettkampf, ja, also vor ihrem Wettkampf Pudding essen. Die hatte, ne, so wie manche irgendwie Fußballer erst den rechten Fuß auf den Rasen, dann den linken haben, so hatte die so in ihrem Hirn diesen Pudding. Ne? Und ja, gut, dann soll sie es machen. Ja, dann guckt man drauf, dass sie es vielleicht mit einem Pflanzentrink macht, weil der hat einfach kein, oder so gut wie kein Eiweiß, ne? Also nichts, was lange im Magen liegen bleibt. Das ist eher so ein bisschen wasserhaltiger. Ich meine, Pudding an sich kann man sehr, sehr gut, einfach gut auch mit Zucker nochmal anreichern, kann das Verhältnis gut timen, dass man das durchaus auch als Pre-Snack hinbekommt. Mhm. Ja, also das sind halt so Sachen, oder auch Schmelzflocken, mega. Ja, jemand, der nicht gut zum Beispiel wirklich auch festes Essen vor dem Training oder vor dem Wettkampf zu sich nehmen kann. Schmelzflocken, mega gut, ja, Schmelzflocken oder auch Obstpürees, ja, das sind einfach Sachen, die sind super leicht verdaulich, die kannst du zur Not auch dir einfach shaken, dir einen super Trink machen und schlückchenweise da so eine halbe Stunde vorher, dreiviertel Stunde vorher immer wieder zu dir nehmen.
Okay. Und wenn man genau das gegenteilige Problem hat. Also bei manchen Leuten kommt es ja unten raus mit dem Durchfall und andere Leute haben ja, wie du vorhin auch schon angesprochen hattest, eher so das Problem mit Erbrechen oder vielleicht starker Übelkeit, weiß nicht, Sodbrennen glaube ich eher nicht, aber Erbrechen kommt ja schon sehr häufig vor, auch leider, bei so Langstreckenläufen. Liegt das auch daran, dass die Guts einfach nicht trainiert sind oder hat das nochmal einen anderen Grund meistens?
Also kann definitiv so sein, ja. Es liegt oftmals auch an dem wirklich, was ich im Vorfeld auch esse, ja. Also gerade wenn ich Dinge esse, die lange im Magen liegen bleiben und durch, was wir vorher schon gesagt haben, durch die Vibrationen, durch das, ich sage jetzt einfach mal, Bewegen des Magens während des Laufens, haben wir dann einfach sehr schnell den Retoureprozess. Und da ist es tatsächlich eher interessant, noch mal ein bisschen zu gucken, wie viel Fette, wie viel Eiweiße sind denn da auch so in den Pre-Snacks mit drin? Welche Ballaststoffe nutzt die Person? Weil gerade da sehe ich ganz, ganz häufig einfach auch die Problematik, dass wir sehr stark das, was du gerade auch schon angesprochen hast, in unserem Kopf verankert haben. Oh ja, Obst, Gemüse, voll gesund, ja. Und Ballaststoffe, yay, yay, yay. Oder am besten roh, ja, und den ganzen Tag stimmt. Roh. Und das macht einfach Probleme. Also je größer unser Sportumfang ist, und wir dürfen da immer noch mal dran denken, dass in dieser Zeit einfach die Blutversorgung unseres Magen-Darms nicht ideal ist, desto schwieriger kann unser Körper wirklich einfach auch mit Rohkost umgehen und vor allen Dingen halt auch mit so unlöslichen Ballaststoffen, also mit so Randstrukturen von Pflanzen, ja, mit den Hülsen, mit den Hautstrukturen. Und da muss man auch immer noch mal gucken, weil das kann auch tatsächlich zu sehr, sehr vielen Problemen führen.
Also wäre dann eigentlich so dein Tipp von vorher mit den leicht verdaulicheren Dingen, das würde jetzt auch darauf, aber
absolut,
ja. Kann man auch darauf zurückführen.
Absolut.
ja, Hülsenfrüchte sind auf jeden Fall, glaube ich, da vielleicht immer so ein kleines ganz so Problem.
Ja. Ja. aber du wirst lachen. Es ist ja ganz interessant. Viele im Sportbereich ernähren sich ja auch zunehmend pflanzenbasiert oder vegan. Da tappt man auch gerne in eine Falle, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt zum Beispiel dann mal an irgendwelche Energiekugeln denken oder so, die dann zum Beispiel wieder aus Soja hergestellt sind oder aus Kichererbsenmus oder wo wir einfach tatsächlich ganz viel auch Erbsen, also ganz viel Hülsenfrüchte oder Lupinen auch tatsächlich als Basis verwenden. Und da muss man wirklich auch ein bisschen gucken, was führe ich mir denn da vorher zu? Also da macht es manchmal wirklich Sinn, immer noch mal genau drauf zu gucken und abzuwägen, wie ist das denn? Natürlich so ein komplett durchgeschredderter Erbsenmus-Riegel, der wird jetzt keine direkten Probleme machen, aber der hat natürlich eine ganz andere Ballaststoffzusammensetzung, wie wenn ich mir jetzt einen Honigtoast, ich sag mal, plump reinfahre.
Ja.
Und also da muss man wirklich tatsächlich drauf achten. Also nicht immer nur alles, gerade im Veganen ist ja oft gerne auch diese Raw-Bewegung unterwegs. Also da muss man wirklich auch als Sportler, als Sportlerin ein bisschen sensibel gucken.
Mhm, ja, macht total Sinn. vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was sind noch so Dinge, die man vielleicht auch außerhalb des Sports im Alltag entweder vermeiden sollte oder zu sich nehmen kann oder machen kann, um generell so diesen empfindlichen Magen-Darm-Trakt so ein bisschen zu beruhigen? Also auch jetzt außerhalb der krassen Belastung bei einem Wettkampf oder bei einem Langlauf.
Ja. Also ich kann eigentlich sagen, grundsätzlich sind es im Endeffekt so 5 Dinge, die wir beachten können oder die wir einfach tun können, um den Darm, um unsere Darmschleimhaut und somit, egal ob ich jetzt Sportler bin oder nicht, unsere Gesundheit einfach so ein bisschen fördern kann. Das heißt schon auf jeden Fall Step 1, sehr gerne so viel Gemüse wie irgendwie geht. Aber es sollte halt nicht Rohkost sein, sondern es darf gerne einfach auch verarbeitet sein, gekocht. Natürlich, jetzt musst du auch nicht tot gekocht, aber einfach so im vernünftigen Maße, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen so bunt wie möglich. Dadurch führe ich mir einfach sehr viel sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe zu. Viele Farbstoffe, die wieder so die kleinen Helferchen darstellen. Ne? Zum Beispiel auch das Nitrat, was mir wieder eine verbesserte Sauerstoffversorgung im Körper bietet. Step 2 ist definitiv auf Omega-3-Fettsäuren achten. Und auch da möchte ich nochmal ganz explizit die pflanzenbasierten Personen, Menschen unter uns ermuntern, nehmt zur Not ein Ergänzungsmittel, nehmt ein Algenöl zum Beispiel als Ergänzung. Ihr habt über Öle, also Pflanzenöle, Nüsse nicht genügend DHA und EPA, um diese Versorgung zu decken. Und diese Versorgung, das ist ganz spannend, dass zum Beispiel Personen mit einem hohen DHA und EPA-Status im Blut eine bessere Darmgesundheit haben, nämlich eine vielfältigere Bakterienbewohnerstruktur. Bewohnerstruktur. Mikrobiota heißt das der Fachbegriff. Und da ist es tatsächlich so, dass eben diese in Anführungsstrichen Fischöle, wie wir sie landläufig nennen, die große Rolle spielen. Und das kriegen wir pflanzenbasiert einfach nur im Moment mit Algen hin. Und ich bin selbst ein großer Fan davon. Ich nehme selbst auch, ergänze einfach ein Algenöl, weil man so viel Fisch und Sachen ja gar nicht essen kann. Also das stimmt, ist wirklich interessant. Und der nächste positive Effekt, die wirken antientzündlich, die können einfach so ein bisschen auch mit dem Immunsystem sehr unterstützend wirken. Und dann zum dritten, ich plädiere sowas von für Fermentiertes. Ganz ehrlich, und also ich selbst zum Beispiel, ich liebe fermentierte Radieschen. Ja, wie mache ich die? Die mache ich selber. Die schüttel ich mir zusammen, pack die in ein Glas rein, mache so eine 2%ige Salzlösung, schütte die da drauf, beschwer das ein bisschen, lass es einfach mal stehen, guck mal nach einer Woche, wie sie schmecken, und dann werden die so ein bisschen witzelig. Ich liebe Knoblauch, also kommt da halt ordentlich Knoblauch mit rein. Das mag jetzt nicht jeder. Es stinkt auch immer, wenn man das Glas aufmacht, aber dann einfach durch.
Geschmack geht vor.
Und ja, genau. Und Nutzen geht vor.
Stimmt,
und dann habe ich natürlich in diesen fermentierten Sachen ganz aktiv mir selbst meine Bakterien gezogen, meine Milchsäurebakterien für meinen Darm. Und in fermentierten, das ist das beste probiotische Lebensmittel, was ihr euch machen könnt. Wenn einer keinen Bock drauf hat, das selber zu machen, mittlerweile, ich war gestern in einem Biomarkt hier in es sind ja schon fast eigentlich normale Supermärkte, ne? Die bisschen gängigeren, ist ja nicht mehr so wie Reformhaus vor 20 Jahren. Also man kann ja jetzt durchaus auch mal in den Biomarkt reingehen, ne? Wenn man die großen Marken sich so anguckt. Ja. Es gibt dann zum Beispiel Salzgurken. Ja, die wirklich milchsauer vergoren angeboten werden. Sauerkraut, das milchsauer vergoren da liegt, also nicht konserviert ist. Das ist alles fermentiert. Kefir ist fermentiert, Joghurt ist fermentiert. Ja, also genau diese Dinge. Jeden Tag eine gute Portion Fermentiertes unterstützt einfach so enorm gut unsere Darmgesundheit. Das kann man sich einfach in Anführungsstrichen so als Routine mal mit reinnehmen. Und es schmeckt total gut, so auch mal so fermentiertes Sauerkraut einfach abends so ein bisschen mit aufs Brot, ein Käsebrot oder einfach nur ein Brot mit irgendeinem Belag machen.
Super. Kimchi.
Kimchi, mega, habe ich jetzt gesehen. Selbst bei einer großen Drogeriekette gibt es mittlerweile Kimchi. Schmeckt mega gut, ja. Ist sehr scharf, aber hat ja auch Vorteile. Chili, so, oh Gott, ich könnte schon wieder weiter erzählen. Chili zum Beispiel für den Darm. Super gut. Alle, die so ein bisschen Reizdarm haben, mega. Ihr habt im Chili das Capsaicin als Scharfstoff. Der Unterschied zum Pfeffer. Pfeffer reizt eher den Darm. Chili beruhigt den Darm. Das heißt, für all diejenigen unter euch, die auch immer so ein bisschen, ne, ach, und ich vertrage das nicht so, und ach, wenn ich nervös bin, immer hin und her. Chili macht die Nerven im Darm wieder unempfindlicher. Das will ich sehr, sehr gerne. Also wenn ihr, kann ich nicht so mega scharf essen, also es soll nicht brennen, aber immer wieder ein bisschen Chili auch mit rein. Super.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, das Gegenteil. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass Chili das eher alles da noch viel mehr reizt. Aber wenn du sagst, eher so ein bisschen.
Ja, natürlich vielleicht auf die Menge.
Ja, wahrscheinlich.
Also wenn du jetzt natürlich da, ne, so zum Flammenwerfen Chili hast, dann brennt das halt auch zweimal. Ne? Dann ist das, jubelt einem das manchmal auch ein bisschen durch. Genau, und dann aber, wie gesagt, auch als vierte Empfehlung wirklich auch eben auf dieses Probiotische zu achten. Vielleicht auch mal nochmal einen probiotischen Joghurt jeden Tag mal mitzuessen. Einfach vielleicht auch gerade, wenn ihr Outdoor-Sportler seid, im Winter hat es sich gezeigt, dass so kleine probiotische Trinks, die es im Handel gibt, durchaus positiv sind, um wirklich diesen Gesamtimmunstatus eines Outdoor-Sportlers zu erhöhen. Entstehen weniger Nasennebenhöhlenentzündungen, Stirnhöhlenentzündungen, Infekte, ja, so dieses Klassische, was man als Läufer auch kennt, so im Winter immer draußen, das macht einfach die Barriere für Bakterien, für Viren kaputt, und da kann man tatsächlich mit probiotischen Lebensmitteln oder dann natürlich auch Nahrungsergänzung gut einwirken. Und so als letzten Punkt, achtet auf die Ballaststoffe. Und da würde ich gerne echt auch nochmal so einen Tipp, weil es einfach mein Lieblingsthema ja wirklich ist. Ich glaube, das merkt man schon gerade. Resistente Stärke. Das ist jetzt nochmal so mein abschließender Insider-Megatipp. Resistente Stärke ist einer der besten löslichen Ballaststoffstrukturen für euren Darm. Der fördert die Darmschleimhaut und könnt ihr selbst einfach im Alltag entstehen lassen. Ganz klassisch Kartoffeln kochen, abkühlen. In den abgekühlten Kartoffeln, wenn wir die Struktur der Stärke durch das Kochen so lockern, durch das Abkühlen, zieht die sich so richtig zusammen zu so einem Ball und ich sage mal schnupselt zusammen und in dem Ball kann der Körper die dann nicht mehr angreifen. Und diese resistente Stärke, die fördert so als sogenanntes Präbiotikum, also als Futter für die Darmbakterien, so enorm die guten Darmbakterien, dass das wirklich auch so ein meiner Highlights eigentlich ist.
Ja, krass, das war jetzt super viel, aber super, super informativ. Hast auch mir vor allem auch mega viele Impulse gegeben, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, dein Wissen, deine Tipps. Mir hat sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich dir auch.
Danke. Ja, absolut. Also es freut mich total, wenn ich dir was mitgeben kann, weil man hat natürlich auch immer, jemand beschäftigt sich ja auch damit und das freut mich total, Elle. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern dann auch.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen. Wenn die HörerInnen jetzt noch mehr über das Thema erfahren wollen oder auch über dich, dann können sie das ja glücklicherweise tun. Und zwar
ja,
wo?
Sehr gerne, total. Also man findet mich eigentlich so auf den gängigen Plattformen, ne, so im Social Media immer unter Doc Steinbach. Da bin ich eigentlich ganz gut zu finden. Ich freue mich auch total auf Anfragen oder wenn so ein bisschen Reaktionen auf den Podcast oder nochmal Fragen da sind, jederzeit gerne. Und wen das Thema Darmgesundheit natürlich auch interessiert, darf gerne auch in mein neues Buch Darmgesund im Sport reinschauen vom Meyer & Meyer Verlag, das tatsächlich jetzt erscheint. Und da freue ich mich natürlich dann auch, wenn ihr vielleicht mal eine Rezension schreibt, ne, gerade auch bei Amazon oder euch da nochmal äußert zu. Das unterstützt natürlich dann auch meine Arbeit ganz wunderbar.
Ja, Glückwunsch nochmal zum erschienenen Buch.
Dankeschön.
Ja, das verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Und ja, jetzt seid ihr dran. Erzählt uns doch mal gerne eure Verdauungslaufstories auf Instagram, auch wenn sie peinlich sind. Ich bin mir sicher, dass ihr damit nicht alleine seid. Also teilt euch gerne mit unter achilles.running. Und ansonsten natürlich wie immer, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da und teilt die Folge mit euren Friends. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche. Bis dann und keep on running.